Genau, herzlich willkommen zum KeyCloak-Vortrag FAQ zur Ausfallsicherheit und Absicherung. Das Ganze ist eine Zusammenstellung aus Fragen von KundInnen, die bei uns auf der Arbeit so im letzten Jahr oder so am meisten gestellt wurden. So. Ich sage erstmal kurz was zu Univention. Dort arbeite ich als Consultant seit 1,5 Jahren ungefähr. Die Firma sitzt in Bremen, ist auf Identity- und Access-Management-Themen spezialisiert. Alles, was sich so rund um Open LDAP dreht. Wir arbeiten vor allem, also unsere Kunden sind vor allem öffentliche Verwaltung, Bildungsträger und Firmen. Und unser Produkt unter dem relativ neuen Namen Nubus, das ist quasi eine Bündelung von so Kernkomponenten rund um LDAP, Rechte-Management, eine API, ein KeyCloak für Single Sign-On, eine Web-Oberfläche zur LDAP-Administration, ein User-Self-Service. So, das sind die noch ein paar, ich sag mal, technische Background-Services, die unter dem Begriff Nubus zusammengefasst sind bei uns. Und man kann das auf zwei Arten betreiben. Die eine kennen vielleicht die einen oder anderen. UCS ist ein Debian-basiertes Betriebssystem, Univention Corporate Server. Und inzwischen ist das Ganze, also diese neuen Kernkomponenten sind inzwischen so umgebaut, dass man sie auch auf Kubernetes-Clustern betreiben kann. Und so sind die Bestandteil des OpenDesk-Projekts beim Zendis. Ich habe ja auch mal unsere Jobausschreibungsseite verlinkt. Da ist immer mal was Interessantes dabei. Es gibt gerade keine Admin-Stellen. Hier laufen ja hauptsächlich Admins rum, glaube ich. Im Moment nicht, aber schaut da gerne immer mal vorbei. Genau, was erzähle ich jetzt? Erstmal ganz kurz sage ich, was KeyCloak überhaupt ist. Aber ich setze im Prinzip ein bisschen voraus, dass ihr schon grob wisst, worüber ich rede. Und das Thema Absicherung von KeyCloak habe ich untergliedert in Absicherung von Nutzerkonten, also dann die eigentliche Installation von dem KeyCloak, was kann man da konfigurativ wie einstellen, das Drumherum, also Dienste, die von KeyCloak genutzt werden, zum Beispiel das Identity-Management-System, die Datenbank und sowas. Und ich gehe nicht auf Absicherung anderer angebundener Services ein, weil vor allem das ein sehr implementierungsspezifisches Thema ist und es sehr auf den einzelnen Dienst natürlich ankommt. Und Hochverfügbarkeit, genau, da stelle ich einfach so ein paar Erwägungen vor, was man im Kopf behalten sollte, wenn man so eine Art HA-Cluster sich um den KeyCloak rum aufbauen möchte. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwie für Fragen und vielleicht Erfahrungsaustausch Zeit haben. Vor allem bei Hochverfügbarkeit interessiert mich, was andere da schon so durchlebt haben, wo es überall kracht. Genau, also, weiß irgendwer hier gar nicht, was KeyCloak ist? Ich habe es in zwei Folien versucht, ganz kurz zusammenzufassen. Also es ist eine Software, die in die Rubrik Identity Provider fällt für Web Single Sign-On. Also man kann damit erreichen, dass Webanwendungen ein vereinigtes Login an einem zentralen Punkt haben, ein Webportal, das eine Login-Maske zur Verfügung stellt. Und so kann man halt erreichen, dass die Leute in einer Organisation sich nicht mehr an 30 verschiedenen Services anmelden, wo überall in den Services dann Datenbanken mit Credentials sein müssen, sondern das ist dann alles in KeyCloak. Und zum anderen, im Vergleich zu einer Anbindung an LDAP, hätte man den Vorteil gewonnen, dass in einer Browser-Session der Login-Cookie halt dann anwendungsübergreifend genutzt werden kann und man sich dann auch nicht an einem Tag 10-mal mit demselben Passwort irgendwo anmeldet, weil die alle am LDAP hängen. So. So ein Identity-Provider, auch KeyCloak, authentifiziert in der Regel gegen ein dahinterliegendes Identity-Management-System. Active Directory, Open LDAP sind die meistens die beiden. KeyCloak kann auch eine User-Datenbank in sich. Man kann da direkt die Leute drin pflegen. Ich weiß nicht, wie verbreitet das ist letztlich. Aber ja, und als Admin hat man dann eine relativ genaue Kontrolle darüber, welche Nutzerattribute aus dem LDAP an welche dieser Services übertragen werden. Genau, Kiklo kommt aus dem Haus Red Hat, steht unter einer Apache 2-Lizenz, ist eine Java-Software mit einer Datenbank, standardmäßig ist das Postgres. Man kann aber auch MariaDB, MySQL verwenden, womit ich mich persönlich jetzt besser auskenne. Deshalb habe ich das nachher auch in meinem Beispiel so bezeichnet, aber eigentlich wird von Haus aus Postgres verwendet. Keycloak spricht mehrere so Single-Sign-On-Protokolle. Out of the box, SAML 2, OAuth 2 und OpenID Connect 1.0. Über Plugins gibt es noch weitere, aber auf Plugins gehe ich jetzt hier nicht ein. Keycloak hat im Gegensatz zu anderen Identity-Providern ein Web-Interface und es hat auch eine API zur Konfiguration. Und diese API ist nur ein Hinweis darauf, dass das Ganze entwickelt wurde, um möglichst automatisierbar und skalierbar und clusterfähig in Cloud-Infrastrukturen betrieben werden zu können. Drumherum gibt es so ein ganzes Ökosystem von Plugins, von Drittanbietern, die irgendwelche Sachen da ankoppeln für die verschiedensten Zwecke. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, so ein Keycloak zu betreiben. In einem Container, das kann auch in einem Kubernetes sein. Da habe ich jetzt aber auch noch kaum Erfahrungen mit bisher. Unsere Kunden oder also vor allem die Kunden, mit denen ich viel zu tun habe, haben das auch noch nicht. Haben es vielleicht auch nie, wer weiß. Ne? Also ist ja jetzt nicht jeder verpflichtet, dahin zu migrieren oder so. Aber genau, also Container ist ein Ding. Da gibt es vom Keycloak Projekt Doku und Images. Und man kann das aber zum Beispiel auch aus dem TGZ-Archiv runterladen, irgendwo nach Opt packen und ein Startskript lostreten. Dann hat man's, läuft auch ein Keycloak. Genau. Alternative Software dazu, um nochmal, das ist jetzt hier nicht der einzige Identity-Provider unter der freien Software. Es gibt den Shibboleth-IDP, der vor allem im Hochschulumfeld aus bestimmten Gründen verbreitet ist. Authentic gibt es, den hatte ich noch gar nicht in der Hand. Und SimpleSAML-PHP unterstützt halt nur das SAML-Protokoll, kein OpenID Connect. So, das ist erstmal die grobe Sache, über die wir hier sprechen. Jetzt komme ich dazu, wie sichern wir so eine Keycloak-Installation ab und fangen da mal mit den Nutzerkonten an. Abgesehen davon, also ich glaube, an erster Stelle steht wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Education. Die Leute, den Leuten sagen, hier, eure Passwörter müssen bestimmten Richtlinien entsprechen. Ihr klebt das Passwort auch nicht irgendwo hin oder benutzt es auch nicht für zig andere Dienste, die jetzt nicht der Keycloak sind. So, diese Awareness ist das eine Thema. Dann kann man so Dinge wie Passwortrichtlinien natürlich auch forcieren. Hier habe ich auf der Folie aufgeschrieben, wo man das in Keycloak macht, aber ich denke, dass man das dann ja vor allem für in Keycloak gehaltene Nutzerdatenbanken dort einstellt. Während sonst, wenn man seine Nutzerkonten im LDAP hat, hat man da ja irgendeine Art von Passwort-Änder-Mechanismus oder sowas und würde dort forcieren, dass die Passwortrichtlinien eingehalten werden. So eine ähnliche Doppelung gibt es beim Thema Brute-Force-Schutz, also quasi Massenanmeldeversuche gegen die Login-Maske. Da gibt es auch Bordmittel und andere Mittel. Keycloak hat so einen Brute-Force-Schutz, den man aktivieren kann. Da gibt es dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, nach wie viel Versuchen soll was passieren. Gibt es eine dauerhafte oder eine temporäre Sperrung und für wie lange? Sowas kann man da in einer GUI zum Beispiel konfigurieren. Aber das funktioniert dann so, dass quasi das Nutzerkonto gesperrt wird. Das heißt, der Username wurde bei den Anmeldeversuchen, war quasi schon bekannt oder das war ein Treffer. Und dann wird dieses Konto gesperrt, nicht die Quell-IP oder so. Das heißt, da könnte man drüber nachdenken, das mit sowas wie Fail-to-Ban zu kombinieren, was ja einfach guckt in Log-Files nach irgendwelchen Patterns. Da steht dann, was weiß ich, im Log-File steht Invalid Credentials und dann sagt man, okay, wenn das 5-mal aufgetaucht ist, wird die ganze IP-Adresse gesperrt in der Firewall. Datensparsamkeit ist noch mal ein bisschen anderes Thema. Also sozusagen, man kann natürlich als Admin gucken, dass der Keycloak sich aus dem LDAP überhaupt nur die Attribute holt, die er auch braucht, um mit irgendwelchen Services zu reden. Und nicht einfach das komplette Profil, also so ist das auch nicht vorkonfiguriert oder so, ne? Aber das ist das eine, was hat der Keycloak aus dem Nutzerkonto im LDAP für Attribute zur Hand? Und dann macht es wirklich Sinn zu gucken, welche Attribute werden an die Services, die man da anbindet, rausgegeben. Da finde ich Keycloak von Haus aus relativ freigebig. Gerade also in OpenID Connect gibt es so sogenannte Scopes, also quasi so Attributbündelchen zu Themen. Profile Scope ist eins. Da drin sind dann gleich mehrere Attribute, so Vorname, Nachname, Nickname, Displayname, Porträtfoto oder was weiß ich, was man da so haben könnte. Und es ist zum Beispiel für Mail und für Profile Scope ein Default in Keycloak, dass das an alle angebundenen Dienste erstmal so rausgegeben wird. Und wenn man das nicht möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall da mal zu gucken, vielleicht ein bisschen einzuschränken. Genau, dann natürlich zwei oder mehr Faktor-Authentifizierung am Identity-Provider. Also das, was vorher vielleicht, also ohne einen IDP, vielleicht an Einzelservices implementiert war, kann man dann halt an der Login-Maske vom IDP machen. Ganz nochmal ganz grundsätzlich, Mehrfaktor-Authentifizierung macht man, ne, um mehr als nur Username und Passwort abzufragen. Die Idee ist, dass Username und Passwort aus der Domäne Wissen stammen. Ich weiß ein Username, ich kenne mein Username und mein Passwort. Als zweiten Faktor würde man dann jetzt hier ein Ding, was ich in der Hand halte, also einen Besitz betrachten. Das kann ein Gerät sein, wie ein Rechner, ein Smartphone. Es kann auch ein Hardware-Token in Form von einem USB-Device oder Bluetooth oder NFC, was die also alles sprechen heute, sein. Biometrie habe ich hier nochmal als dritte Kategorie. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Das ist zwar auch ein Faktor, den ich irgendwie an mir habe, aber ich brauche ja ein Gerät aus Kategorie 2, um den einzugeben, so ein Fingerprint oder wo irgendeine Kamera, in die ich mein Gesicht mal kurz reinhalte, whatever. Und die Idee ist, dass möglichst die Faktoren über unterschiedliche Geräte eingegeben werden oder dass zumindest unterschiedliche Geräte, also ich gebe Nutzer, Username, Passwort am Rechner ein, muss dann ein Stick oder ein Handy oder irgendwas nehmen und explizit da gucken und was weiß ich, eine PIN eingeben, einen Knopf drücken oder so explizit interagieren, dass dieser zweite Faktor benutzt wird. Was man da genau verwendet als zweiten Faktor, das kommt natürlich total darauf an, in was für einem Umfeld man eigentlich unterwegs ist, was für einen Schutzbedarf man da hat, ein bisschen auch, wie viel Geld man hat letztlich, ne, weil USB-Devices. Oder sind die Leute vielleicht bereit, ihre Smartphones dafür auch zu nutzen, dann OTP-App drauf zu haben. Das ist sehr, kommt sehr auf die Gemengelage an, in der man so ist. Genau, dann zu den zweiten Faktoren und Keycloak. Da hat man noch so eine etwas, ich habe jetzt hier mal Designentscheidung drüber geschrieben, die man treffen muss. Wenn man sich nämlich entscheidet, das in Keycloak zu aktivieren und die Bordmittel da zu nutzen, dann hat man die Tokenverwaltung nicht in der sonstigen Infrastruktur. Wenn man eigentlich eine extra Tokenverwaltung haben möchte, dann muss man sich da, glaube ich, mit beschäftigen. Weil so kann man aus meiner Sicht nur das aktivieren, dass die Nutzer sich diese Faktoren irgendwelcher Art einrichten und sie dann in Keycloak selber verwalten. Und als Admin kann ich dann hingehen und sagen, okay, du hast deinen verloren, den kann ich jetzt löschen. Aber ich habe da nicht sowas wie, hier sind meine 500 Keys, die ich jetzt in der Belegschaft irgendwie verteile und das da irgendwie wem zuweise oder sowas, gibt es da jetzt halt nicht. Genau, das heißt, Keycloak bietet so eine extra Schnittstelle, die kann man anschalten. Habe ich hier irgendwo, das kommt aber später, ist einfach so ein Toggle-Schalter, User Managed Access heißt das. Damit wird eine URL aktiviert, an der die NutzerInnen sich dann direkt an dem KeyCloak-Interface mit ihren Credentials einloggen können und da dann ihre eigenen Geräte oder zweiten Faktoren verwalten können. Genau, zeige ich gleich noch, wie das dann da aussieht in dem Interface. Das ist eigentlich vor allem so eine Übersicht, relativ schlicht. Und dann hat man natürlich das Thema, was mache ich, wenn die Leute ihre Geräte verlieren? Können die sich dann selber helfen oder laufen die dann alle an der Hotline hier auf und wollen, dass irgendwer ihnen das resetten muss? So? Das ist tatsächlich, finde ich, noch ein bisschen so ein Problem. Man kann sich selber helfen, wenn man mehrere zweite Faktoren hinterlegt hat, die man auch von verschiedenen Geräten eingeben kann. Also wenn ich jetzt ein Handy zum Beispiel mit einer OTP-App da hinterlegt habe und ein Tablet mit Face ID und ein Stick, den ich irgendwie, wo ich auf den Knopf drücke, dann kann ich mich immer mit, wenn einer davon abhanden kommt, trotzdem noch in meinen Account einloggen, den da löschen und habe immer noch ein oder zwei andere da drin. Wenn ich nur ein Gerät habe oder zwar zwei Faktoren, die aber beide über dasselbe Handy eingegeben werden müssten, so, dann kann man sich da halt nicht selbst helfen. Außer über dieses sogenannte Preview-Feature, diese Recovery-Codes. Das gibt es ja bei vielen Websites auch, dass wenn man das einrichtet erstmalig, dass man dann so eine Liste von 10 oder wie viel so Einmal-Passwörter letztlich zum Download kriegt, die man, mit denen man dann irgendwie gucken muss, wo man die eigentlich sicher aufhebt. Aber das ist in KeyCloak nicht im normalen Funktionsumfang, sondern in diesen Preview-Features, die muss man extra quasi beim Starten von dem KeyCloak sagen, okay, die Preview-Features sollen aktiv sein. So, dann fragen viele immer, okay, was geht denn jetzt eben mit was habe ich für Möglichkeiten out of the box, wenn ich KeyCloak nutze? Welche Faktoren kann ich da anbinden? Das ist bei denen in der Doku relativ gut beschrieben. Plugins habe ich hier jetzt nicht berücksichtigt. Es liegt auch so ein bisschen dran, dass ich bei Univention in einem KeyCloak-Umfeld agiere, wo man nicht wir können irgendwie unseren Kunden keine Third-Party-Plugins da jetzt einfach so in die Container schmeißen. Das ist die Gemengelage, aus der ich jetzt komme. Deshalb gucke ich auf KeyCloak ohne irgendwelche Plugins. Also man kann einmal Passwörter mit einer Smartphone-App eine App registrieren, Time-Based One-Time-Password. Das funktioniert so, man hat eine App wie zum Beispiel FreeOTP oder es gibt verschiedene freie und nicht freie, wo man so einen QR-Code präsentiert bekommt, den man mit der Handykamera oder der App halt anvisiert. In dem Moment wird ein gemeinsamer Schlüssel ausgetauscht und auf Basis von dem Schlüssel und den Timestamps wird dann alle 30 Sekunden ein neuer, meistens sechsstelliger PIN generiert und genau, das läuft dann so für immer weiter sozusagen. Das ist auch teilweise ein Irrglaube, ohne dass das Smartphone mit dem Internet connected ist, funktioniert es trotzdem. Als nächstes Web Authentication nach FIDO 2 und auch die Vorgänger älteren USB-Tokens, die den U2F-Standard sprechen. Ich glaube, das bekannteste dieser Geräte heißt YubiKey, aber es gibt natürlich ganz viele. Es gibt auch günstigere mit verschiedensten Features. Manche können auch Biometrie, andere haben einen Knopf oder sowas. Da gehe ich jetzt gar nicht tiefer drauf ein, weil es morgen einen ganzen Vortrag von Stefan Schumacher gibt zum Thema Passkeys. Das wird bestimmt sehr spannend, weil der Teil dieser Passkeys, da geht es ja auch darum, es letztlich wahrscheinlich massenkompatibler zu machen und deswegen über die Hersteller-Clouds private Schlüssel zu synchronisieren, damit man das geräteübergreifend nutzen kann. Da bin ich sehr gespannt. Ich werde da morgen hingehen und empfehle es einfach schon mal so weiter. Genau. Der Vollständigkeit halber muss ich auch X509-Zertifikate erwähnen. Die kann man auch als zweiten Faktor einrichten. Ist dokumentiert. Das ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendig, aber und persönlich als Nutzerin habe ich das auch bisher, glaube ich, nur jemals gesehen beim Elster-Portal. ja, genau. Und dann kann man in KeyCloak halt konfigurieren, da gibt es Login-Flows, indem man so in so einem nicht besonders intuitiven grafischen Ding, naja, so schieben kann mit Conditions und Steps, was soll passieren, wenn sich jemand anmeldet. Erst wird geguckt, ne, ob ein Cookie schon da ist, also hat er schon eine Session. Dann wird geguckt, ob er eigentlich vielleicht ein Kerberos-Ticket hat und so weiter. Und an diesen Stellen kann man halt eingreifen und sich in dem Login-Flow reinbauen, das man gern hätte, dass ab dem nächsten Login zum Beispiel ein zweiter Faktor verpflichtend wird. Und das kann man dann standardmäßig oder für bestimmte angebundene Anwendungen da konfigurieren. Genau, und dann würden halt alle, die sich das nächste Mal anmelden, aufgefordert, jetzt da irgendwie, keine Ahnung, eine Smartphone-App in Betrieb zu nehmen oder was auch immer. Das ist der tolle Schalter, über den man dieses User-Managed Access anschaltet. Und dann kriegt man halt so eine URL wie hier unten, die ist so standardisiert mit diesem Account hinten. Das gibt es sonst halt nicht. Wenn man das nicht anhat, dann können die Leute sich an dem KeyCloak selber nicht anmelden, sondern nur an den angebundenen, also für die angebundenen Dienste. Und so sieht es aus, wenn ich da dann mich einlogge in den Kontoeinstellungen. Oben wäre halt noch Passwort. Das kommt natürlich auch dann nur in Frage, sein Passwort dort zu ändern, wenn man das nicht eigentlich irgendwo im LDAP ändert. Also deshalb habe ich das jetzt hier auch mal abgeschnitten. Darunter hat man dann diese Übersicht hier, über welche Faktoren in dem Account hinterlegt sind. Euch fällt hier schon gleich ins Auge, ich habe eine Authenticator-App und ein Passkey, beide auf demselben Handy hinterlegt, wie man an der Beschreibung sehen kann. Das heißt, wenn das Handy weg wäre, wäre ich ausgesperrt. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen. Okay, dann kommen wir jetzt zu der Absicherung der eigentlichen Installation. Da wird euch jetzt gleich auffallen, dass da gar nicht so wahnsinnig viel KeyCloak-Spezifisches dabei ist, weil ein Großteil natürlich für ganz viele andere Web-Anwendungen eigentlich genauso gilt irgendwie. Die Punkte habe ich vor allem zusammengestellt mit diesen zwei Quellen hier, also der KeyCloak-Toku selber. Die haben relativ viele Punkte. Mitigating Security Threats heißt das Kapitel in der Doku. Und aus diesem Buch hier, KeyCloak Identity and Access Management for Modern Applications. Das habe ich am Ende auch auf den Folien. Das kommt aus diesen, von den KeyCloak-Entwicklern mit, dieses Buch. Okay, also erstmal Basic, ne? KeyCloak aktuell halten. Da kommen relativ oft Updates. Es gibt nichts wie LTS in der frei, also Long-Term Support in der frei erhältlichen Version. Es gibt von Red Hat quasi so eine Art Enterprise-Variante, die hatte ich aber noch nie in der Hand. Die soll sowas haben, dass man da länger auf derselben Version bleiben kann mit Updates. Genau, dann Erreichbarkeit nur über HTTPS herstellen und dabei aktuelle Cyphers und TLS-Versionen verwenden. Ist so ein bisschen selbstverständlich, aber es ist kein Default in KeyCloak. Also da steht, glaube ich, als Default HTTPS nur für externe Requests oder so. Das heißt, damit es auch für internen Traffic im Netzwerk verschlüsselt wird, da müsste man da umschalten. Wenn man Load Balancing hat, hat man so ein bisschen die ähnliche Situation. Was macht man, wo ist die SSL-Terminierung? Macht man es am Load Balancer? Würde man nach hinten idealerweise halt nochmal den Traffic vom Load Balancer zum KeyCloak verschlüsseln. Dann gibt es angeratenes Ding mit dem Hostname. Da gibt es eine eigene Doku-Seite bei KeyCloak, dass man in den Einstellungen explizit setzt, wie heißt denn dieser, also der Hostname von der KeyCloak-Installation. Wenn man den nicht setzt, dann verwendet der nämlich den Host-Header aus den eingehenden Requests. Und das ist halt ein Angriffsvektor, wenn der dann Passwortlinks verschicken soll und man ihm einfach quasi irgendeinen Hostname nennen kann. Genau, also ich vermute, das ist für irgendwelche Proxy-Szenarien oder irgendwas wahrscheinlich gut, aber ich habe das noch nicht so ganz verstanden, warum das so gemacht ist. So. Also auf jeden Fall sollte man den explizit setzen. Dann ist auch angeraten, Schlüsselmaterial in irgendwelchen regelmäßigen Abständen zu rotieren. Und zwar geht es da jetzt nicht um die Zertifikate am Webserver, sondern um die Signierung und Verschlüsselung der SAML- bzw. OpenID Connect-Kommunikation. Wer macht das regelmäßig? Ja, bei dir hätte ich es mir jetzt gedacht, genau. Genau, also ich glaube, dass ein Hinderungsgrund dafür ist oft, dass man das eigentlich automatisieren sollte, wenn man das regelmäßig machen möchte, sonst ist das fehleranfällig und es ist ja auch immer mehr als eine Seite involviert. Wenn ich jetzt da Sammelclients angebunden habe, dann kann ich schön auf dem Keycloak über die API da irgendwelche Zertifikate rotieren, aber die Gegenseite muss die aktuellen Metadaten mit diesem Zertifikat ja auch bekommen. Und nach dahin habe ich halt oft keine Möglichkeit, das sind ja vielleicht Externe, die diesen Dienst betreiben, denen kann ich nicht unbedingt über irgendeine Schnittstelle automatisiert neue Zertifikate schicken. Außer man ist in einer großen Föderation. Okay. Die Firewall, genau, also erstmal Firewall / Web Application Firewall. Also zum einen hat man bestimmte Endpunkte an dem Keycloak, die man absichern sollte. Das ist die Admin-Konsole unter /admin halt. Und die REST-API, die sonst auch, natürlich nur mit Credentials, aber die ist sonst halt auch ansprechbar, einfach wenn da nichts vor ist. Und dann kommuniziert dieser Keycloak, also eingehend nimmt er natürlich auf Port 443 den HTTPS-Traffic an, muss selber mit dem Identity-Management-System dahinter reden, auf dem LDAP-Port, den man da hat. Man muss mit der Datenbank kommunizieren können, fertig. Und ausgehende Requests zu den anderen Anwendungen sind in der Regel nötig, die über HTTPS gehen. Also inzwischen, glaube ich, geht es über Port 443. Früher war es teilweise 8443, diese Backchannel-Logout-Requests oder so. Also wenn jemand in irgendeiner Anwendung in so einer Single-Sign-On-Session sagt, ich will mich jetzt an Nextcloud abmelden, müsste theoretisch ja der Logout-Request zum IDP gehen. Und der IDP müsste dann gucken, okay, der hat aber auch gerade noch da und da und da eine Session und die werden dann alle informiert, ihre Sessions auch zu beenden, weil ein Logout-Request kam. Das wären halt so also ein Beispiel für diese Kommunikation Server-to-Server. Und ein Keycloak kann hier als letzten Punkt auch über HTTPS mit anderen IDPs reden, wenn die gemeinsame Sessions haben und quasi zwischen den Keycloaks dann Tokens hin und her gehen. Okay, die Datenbank, die enthält alles mögliche interessante Zeug. Also die gesamte Keycloak-Konfiguration ist in der Datenbank. Auch die Client-Konfigurationen, also was da alles für Dienste angebunden sind, mit welchen Kommunikations-URLs und so weiter. LDAP-Bind-Credentials, private Schlüssel für Signaturen. Wenn man SMTP, also wenn der Keycloak Mails verschickt, gibt es Credentials dafür. Das liegt alles in der Datenbank rum. Und wenn man lokale Nutzerkonten in dem Keycloak pflegt, dann sind die da auch mit drin. Passwörter gehasht. Es gibt in der Doku hier einen Verweis auf diesen Vault, wo man vor allem diesen Punkt 3 mit LDAP-Credentials und so außerhalb der Datenbank quasi in so einem Vault aus einem Vault einbinden kann. Das habe ich noch nicht benutzt, das habe ich da jetzt nur nachgelesen. Aber genau, je nachdem, was man für eine Gemengelage hat, wo man das einsetzt, sollte man da mal schauen. Okay, Firewall vor die Datenbank. Ich sag mal, ist irgendwie klar. Nur gucken, dass Konten wie jetzt der Keycloak-Account oder so natürlich mit einem Passwort darauf zugreifen und über Netzwerk dann verschlüsselt. Auf Localhost kann man sich das vielleicht noch mal überlegen, ob man da jetzt dann Zertifikate ranschafft. Aber übers Netzwerk, auch im internen Netzwerk, sollte man es verschlüsseln. Und die Datenbank-Backups auch an einem sicheren Ort aufheben und nicht irgendwelche Dumps irgendwo vergessen. InfiniSpan, ah genau, das ist der Session Cache, den KeyCloak mitbringt. Also nur der Cache der laufenden aktiven User-Sessions. Das heißt, dieser Cache enthält keine Informationen zu den eigentlichen Konten, keine Signing-Keys. Das heißt, mit dem Cache alleine kann man jetzt nicht so viel anstellen, wenn man nicht gültige Tokens hat. Wenn es aber trotzdem eine Anforderung ist, dann kann man diesen Cluster-Traffic, also dieses Gequatsche zwischen den InfiniSpan-Instanzen in einem KeyCloak-Cluster auch verschlüsseln. Das ist, hier habe ich ein Beispiel aus der offiziellen KeyCloak-Doku verlinkt, wo man quasi verschlüsselte UDP-Kommunikation hat man dann da. Da gibt es auch verschiedene Wege, die haben da den einfachsten so beschrieben mit Schnipselchen. So. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Hochverfügbarkeit. Da kommen wir, ist es jetzt auch so, ihr werdet gleich denken, ja okay, das gilt jetzt ja auch alles nicht nur für KeyCloak, stimmt. Das Ding ist halt, wenn man diesen IDP, wenn man sich entscheidet, alles daran anzukoppeln nach und nach, dann hat man halt auch einen wirklichen Single Point of Failure. Niemand kann arbeiten, wenn der ausfällt, weil sich niemand mehr irgendwo einloggen kann. Und ich finde, was durchaus auch dafür spricht, dass redundant zu haben, ist schon alleine, dass man selber als Admin da mitten am Tag Wartungsarbeiten dran machen kann und nicht irgendwelche komischen abendlichen Wartungsfenster dafür anberaumen muss. Genau. Natürlich spielen da jetzt viele Ebenen rein, wenn man guckt, was gehört alles dazu, so einen Service ausfallsicher zu machen. Ich gehe hier vor allem auf die Services ein, die wo kommt der Web-Traffic lang und was braucht der KeyCloak, um direkt zu funktionieren? Ich betrachte nicht alles, was da drunter an Virtualisierung, Storage oder sowas ist. Und auch keine Kubernetes-Cluster, weil da, also wie gesagt, die kenne ich noch nicht so gut. Da ist es in meiner kleinen Welt so, man schreibt einfach irgendwo rein, ich hätte gerne drei von allem und dann macht der Cluster-Brain das dann, dass da auch immer drei sind. So denke ich mir das. Genau, ich habe jetzt Bildchen mit so einem Umsetzungsbeispiel, was also es ist jetzt, ich gehe davon aus, ich habe keine Appliances oder so, ich baue das mit freier Software, mit Komponenten, die ich mir einfach auf VMs oder so installieren kann. Ich weiß natürlich, viele haben irgendwelche fertigen Lösungen dafür eingekauft, das geht natürlich auch. Ich hätte jetzt in dem Beispiel zwei Load Balancer. Einer ist davon der aktive, der hat die Service-IP für den KeyCloak. Also was weiß ich, meiner heißt hier, glaube ich, login.example.org oder so. Daneben ist ein passiver Load Balancer, der, auf den die IP schwenken würde, wenn der erste ausfällt. Dahinter drei KeyCloak-Instanzen mit wahrscheinlich auch einem Webserver drauf. Das habe ich jetzt nicht so genau aufgedröselt. Ich habe jetzt einfach KeyCloak genannt. Da ist natürlich wahrscheinlich ein Apache Nginx Reverse Proxy oder irgend sowas involviert. Die haben untereinander diese Session-Informationen in diesem InfiniSpan. Die finden sich, die drei, und die reden darüber, wer da welche Sessions am Laufen hat. Und dahinter habe ich quasi einen LDAP und eine Datenbank, die ich ebenfalls über sowas wie virtuelle Hostnamen, Service-IPs anspreche und die nach hinten raus zu den eigentlichen Services irgendwelche Health-Checks ausführen und dann aufhören, irgendwohin Traffic zuzustellen, wenn da was down ist. Also wäre sowas hier irgendwie ein Beispielszenario. Also die Gleichfarbigen haben sozusagen die gleiche Rolle. Und wenn dann irgendwie ein KeyCloak ausfällt, dann würde der Load Balancer davor das mitbekommen, den nicht mehr ansprechen. Wenn irgendwie von einem LDAP oder ein Datenbankserver weg wäre, dann würden diese weißen Instanzen, also sagen wir mal irgendwelche internen Load Balancer, das mitbekommen und da keinen Traffic mehr zustellen oder erst wieder, wenn die auch also wieder richtig in dem Datenbankcluster integriert sind zum Beispiel, wenn er dann wieder da ist, dann erst wieder den auch verwenden. Und wenn der Load Balancer selber wegfällt, dann würde der andere übernehmen. Also das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Ich glaube, dass da tatsächlich einige sich überlegen, okay, Da habe ich ganz schön viele Maschinen am Start, plötzlich nur wegen diesem IDP, nur für unsere Butze hier mit irgendwie, keine Ahnung, 100 Leuten. Das ist ja ganz schön viel Aufwand so. Genau, aber ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, diesen IDP einzusetzen, müsste man diesen Weg gehen. Sonst hat man da halt einen Keycloak, der immer laufen muss und der, den man mitten in der Nacht warten muss. So. Genau, irgendwas wollte ich jetzt hier gerade noch, genau, ich wollte zu diesem Infini-Span-Cache noch sagen, dass der so ähnlich, der hat so eine Quorumslogik, so ähnlich wie auch in einem Datenbank-Galera-Cluster oder so, oder in, oft in so HA-Setups, dass drei Instanzen miteinander reden und zwei sich noch sehen müssen, damit sie wissen, wir sind noch da, wir leben. Und einer, der alleine ist, muss davon ausgehen, die zwei anderen sehen sich noch und ich höre auf zu arbeiten, weil ich bin hier alleine. So ist das auch mit diesem Infini-Span-Cache. Das heißt, wenn da zwei auf einmal abgeschnitten sind vom Dritten, dann würde der Dritte alleine so erstmal aufhören. Sessions, also die wären dann nicht nutzbar und der, die zwei anderen, die, wenn die sich untereinander noch sehen, arbeiten die halt weiter. Gut, ich glaube, ich bin jetzt mit meinen Punkten hier erstmal durch. Gibt's Fragen? Gibt's Erfahrungen? Immer her damit. Irgendwo ist auch ein Mikro. Ah ja, da kommt ein Mikro.
Bei deinem HA-Setup hätte ich die Frage, was ist, wenn eine Datenbankmigration im Update durchgeführt werden muss? Dann müssen ja die Tabellen und Schemas angepasst werden. Wenn du das im laufenden Betrieb machst, was passiert mit den anderen Instanzen, die da laufen und im Endeffekt plötzlich Tabellen oder Spalten nicht mehr finden unter den Namen, die die kennen?
Genau, ja, danke, genau. Also ich kenne es nur so, dass man Datenbankcluster, also nicht im laufenden Betrieb. Solche Upgrades kann man da, glaube ich, nicht machen. Da muss man es dann doch mal runterfahren. Ich weiß nicht, ob es anders geht. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich es zuletzt gemacht habe, war es nicht so. Ich habe für sowas dann doch mal eine Downtime anberaumt.
Gut. Hört man mich? Ja. Kurze Frage. Wie oft gibt es denn bei Keycloak Updates? Wie oft muss man denn, wenn man nur eine Instanz hat, nachts arbeiten?
Also ich glaube, kleinere Updates gibt es, naja, fast alle paar Wochen oder so. Größere, boah, ich kann es jetzt nicht genau sagen, 2 im Jahr oder 3 oder so. Also ich meine, ich würde sagen, es kommt ja auch darauf an, was da für Änderungen drin sind. Ne? Also es ist ja vor allem relevant, Security Advisories mitzuverfolgen und wenn da was drinsteht, dann das Update zu machen. Aber wenn das jetzt irgendwie ein Feature ist, auf das man jetzt eh nicht die ganze Zeit gewartet hat, dann ist es vielleicht nicht so. Also ich meine, die Frage ist eher, ne, ob wenn danach dann ein Sicherheitsfeature oder eine Sicherheitslücke aufgedeckt wird, dann wird es keine, für ältere Versionen halt wahrscheinlich keine Updates geben. So. Genau.
Ich habe eine Frage zu dem zweiten Faktor. Meines Wissens nach ist es nicht möglich, E-Mail als zweiten Faktor zu konfigurieren. Ist dir da irgendeine Möglichkeit bekannt, wie man das doch benutzen kann?
Genau, also es gibt ein Third-Party-Plugin auf GitHub. Also halt irgend so ein, ich sag mal, irgend so ein Plugin. Ne? Wir hatten diese Anfrage auch schon mal. Wir haben dann gesagt, ey, wir wissen letztlich nicht, wo es herkommt. Das können wir jetzt nicht letztlich verantworten, euch zu sagen, nehmt es doch einfach nur so. Bei den meisten Kunden ist es allerdings die Gemengelage, dass sie sich an ihrem Mail-Postfach mit dem IDP anmelden. Das heißt, es ist gar keine Option, den zweiten Faktor per Mail da hinzuschicken. So. Es sei denn, die haben noch ein, es ist okay, das an die private Mailadresse zu schicken. Das ist ja eigentlich meistens auch keine Option. So. Also das heißt, es gibt Wege, aber es ist offizielles. Nee, ich glaube nicht.
Danke. Hallo, Wir haben MySQL im Master-Master-Replikation, wo immer nur einer beschrieben wird. Also man kann einstellen, dass einer Failover ist, dass nicht in beide immer geschrieben wird. Man kann inzwischen auch die Sessions in die MySQL-Datenbank oder Postgres schieben. Man braucht also InfiniSpan nicht mehr. Ein wichtiger Punkt noch, Passwort-Reset, wenn ihr die Benutzer in Keycloak managt, schaut euch bitte den Reset-Flow an, weil per Default wird der User nicht ausgeloggt, wenn der sein Passwort zurückgesetzt hat. Der hat dann eine aktive Session. Das heißt, wenn der Hacker Zugriff auf das E-Mail hat und der zweite Faktor gar nicht abgefragt wird, dann ist der Hacker drin in dem Account.
Okay.
Ansonsten gibt es sonst irgendwie wichtige Settings, die Sie empfehlen, die man machen sollte in der Standardinstallation?
Also die zu den Security-Sachen habe ich schon, glaube ich, alles, was mir dazu so eingefallen ist und was ich dazu gelesen habe und wichtig fand, genannt. Sonst vor allem Session-Dauer, die ist standardmäßig relativ kurz, 30 Minuten oder 10 oder keine Ahnung, es ist irgendwie, die meisten wollen eher einen Arbeitstag oder so, ne? Also dass sie sich morgens mit oder ohne Kerberos beim Rechner hochfahren, da irgendwie einloggen und dann über den Tag nicht nochmal. Genau, das ist aber natürlich auch was, was man mit den ganzen Services koordinieren muss, weil klar kann man im Keycloak einstellen, Session dauert 10 Stunden das, oder 12 ist safe für alle, die irgendwann arbeiten, so mit langen Pausen, whatever. Aber wenn die angebundenen Anwendungen eigene Sessions, Lifetimes haben sozusagen, dann beenden die Session halt einfach trotzdem. Wenn da eingestellt ist eine Stunde, dann man muss mit denen reden. So.
Nur eine kleine Anekdote, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Bei Facebook gab es ja vor ein paar Jahren mal einen Ausfall. Da wurde eine fehlerhafte Konfigurationsänderung im Netzwerk ausgespielt, was dazu führte, dass der Identity-Provider nicht mehr erreichbar war und die Änderung konnte nicht zurückgenommen werden, weil der Identity-Provider nicht mehr erreichbar war. Ja, also da sollte man eben auch vorher überlegen in der Architektur oder im Design, was passiert denn, wenn der nicht erreichbar ist? Ne, kann ich dann noch solche kritischen Änderungen machen oder nicht?
Ja, genau. Also tatsächlich zumindest Admin-Logins braucht man, selbst wenn das feste Links sind oder so, ne, wie komme ich am Keycloak vorbei, zumindest mit einem lokalen Admin-Konto in die Services rein, falls mal was ist. Sollte man sich, ja, danke.
Du hattest vorhin erwähnt, dass da ein paar Anekdoten gäbe zu HA, da Sachen dort nicht geklappt haben. Was war das denn?
Also ein Kunde hat erzählt, dass die irgendwie VMware haben und ein Cluster, ich glaube mit 3 Keycloaks. Und immer wenn die VMs automatisch alleine migriert sind, so unattended, dann ist dieser InfiniSpan-Cache jedes Mal baden gegangen. Der hat das nie überlebt. Genau, ich habe aber, glaube ich, sonst kein, also es hat mir einer erzählt, ne, so, aber jetzt gehen ja eh alle weg von VMware, glaube ich, ne, aber ja. Ja, genau. Zeitsynchronisation ist sowieso ein Thema. Also auch beim Neustarten von irgendwelchen VMs, was weiß ich, die bis diesen Moment brauchen. Also es ist vor allem, ja, weiß nicht, es passiert ab und zu, dass Maschinen nicht den genauen richtigen Zeitstempel oder die Systemzeit haben. Dann gibt es ja bei Single Sign-On auch immer Mismatch. Genau.
Noch gibt es die Chance für ein, zwei Fragen.
Ja.
Ja.
Super.
Mich hat die Frage mit der Datenbankmigration noch mal ein bisschen verwirrt. Könnte ich die Schema noch mal sehen, wo der Cluster abgebildet ist? Ist da wirklich jede Instanz spricht mit jeder Datenbank?
Kommt drauf an, wie man es baut. Also man könnte halt, genau, also es kommt drauf an, wie man es macht. Man kann, also in dem Szenario hier wäre jetzt auf jedem Keycloak oder der würde halt quasi zum Beispiel mit diesen weißen Dingern reden, das könnten HA-Proxy-Instanzen sein, da würde dann tatsächlich jeder der Keycloaks für sich selber über diesen HA-Proxy erfahren, ich rede mit dem LDAP oder mit der Datenbank. Oder man macht es so, genau, dass nicht jeder mit einem einzelnen Load Balancer redet, sondern alle mit einem.
Ja, okay. Normalerweise habe ich mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, dass jede Keycloak-Instanz ihre eigene Datenbank hat. Und da das Keycloak-Instanz dann sich um die Datenbankmigration kümmert, würde das die Migrationsprobleme erschlagen, weil eine andere Keycloak-Instanz kommt dann gar nicht auf diese Datenbank, weil gehört ihr nicht.
Also ich weiß nicht genau, was du jetzt mit Migration meinst, aber dass diese Datenbank, also die Keycloaks in einem Cluster, die haben eine gemeinsame Datenbank. Keine separaten. Da ist die Config drin, du änderst quasi, du trägst einen neuen Client ein, der wird in die Datenbank geschrieben und die anderen beiden Nodes kriegen das darüber mit.
Ja gut, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe das System so nicht noch nicht gesehen. Ja, ich habe mir das einfacher als einen Service vorgestellt, der einfach eine Datenbank benutzt und das einfach zweimal dupliziert. Und dass du jede Instanz praktisch nur eine Datenbank hat und nur die erreicht werden kann. Und dass die untereinander sich über Keycloak-Services synchronisieren, die Datenbanken.
Nee, so ist es nicht.
Schade.
Das ist jetzt eher auf die Frage vorne, man kann im Connection String zur Datenbank, also in der Keycloak-Instanz sagen, es gibt Failover-Instanzen. Dann nimmt er zum Beispiel nur die Failover-Instanzen, sobald die erste nicht erreichbar ist. Zumindest bei MySQL, ich weiß nicht, ob es mit dem Postgres-Datenbank auch funktioniert. Und man kann, muss natürlich scheren, weil in dem Keycloak, wenn man zwei Faktor registriert hat, müssen ja alle Keycloaks wissen, welcher zweite Faktor, also das Secret vom zweiten Faktor, müssen ja alle Keycloak-Instanzen lesen können. Also es können ja nicht einzelne Datenbanken sein. Und in neueren Versionen kann man die Session eben sharen. Also man braucht dann diesen Infinity-Span, der ist dann in der Datenbank zum Beispiel. Ist aber optional, glaube ich, ein Feature-Flag, das man selbst setzen muss.
Ja, stimmt. Das ist jetzt in der Keycloak 26 oder was das war, jetzt reingekommen, ne, dass man Sessions in die Datenbank schreiben kann. Was ich auch eigentlich ganz attraktiv finde.
Sowohl TOTP Recovery Codes als auch Passkeys sind ja noch ein Preview-Feature. TOTP Recovery Codes, da gibt es auch noch recht apokalyptische Issues auf GitHub. Hast du eine Idee, wann das Production Stable wird?
Weiß ich leider nicht, nee.
Weil die sind ja schon sehr, sehr lange als Preview-Feature geflaggt. Mm. Passkeys sind erst vor einer Weile dazu gekommen, aber gerade TOTP Recovery Codes gibt es ja schon echt lange.
Genau, das mit den Passkeys, ich glaube, da ist mir noch nicht so, ich habe das auch gesehen, aber da ist mir noch nicht so klar, was der Unterschied zwischen diesem Feature und dem Web Authentication ist, weil das kannst du schon, das ist normaler Funktionsumfang. Also du kannst Web-Authentication-Faktoren ohne Preview-Features nutzen. Und wo jetzt, was bei Passkeys da jetzt genau anders ist, das ist mir noch gar nicht so klar, ehrlich gesagt.
Okay, danke.
Seht keine... Doch, da. Ein Kiosk.
Ja, vielleicht noch eine Frage. Ich hoffe, ich sprenge nicht den Rahmen. Die Erfahrung damit, Keycloaks an andere Keycloaks als Identity Provider zu verbinden?
Ja, noch nicht so viel Erfahrung, aber ich habe das schon mal ausprobiert und es ging. Also Man kann sozusagen, das Szenario wäre halt, ich habe einen Keyclub bei mir im Haus, der redet mit meiner User-Datenbank, dann gibt es irgendwie zum Beispiel einen externen, jetzt keine Ahnung, bei Schulen oder Schulträgern kommt dann das Bundesland und sagt, nö, jetzt, 3 Jahre später, haben wir den maßgeblichen, die User-Datenbank ist bei uns und wer unseren Service nutzt, muss sich über uns da anmelden und wir haben nämlich einen Keycloak. Und das wäre dann schon möglich zu konfigurieren, dass Leute sich über den Upstream bei der externen Stelle authentifizieren und die Session zurückgegeben wird über den internen. Da würde man in dem Punkt Identity Provider kann man einstellen, dass es weitere IDPs gibt und dann entscheiden, sind das separate Kacheln auf der Login-Seite, dass ich mich quasi entscheiden kann oder erzwinge ich pro Service, das ist jetzt dieser externe, wenn da auf irgendeinen Button geklickt wird, dann geht der automatisch da zu dem anderen IDP. Und dann beim ersten Login gibt es irgendwie so ein Matchen, dass man beantworten muss, die Mailadresse habe ich hier irgendwie schon gesehen, gehörst du zu dem, bist du dir selber? Also das kann man, glaube ich, auch gestalten, ne, wie diese Zusammenführung der Accounts dann eigentlich aussehen soll.
Ja, das finde ich auch sehr interessant, weil wir haben auch so Umgebungen, wo dann es mehrere User-Datenbanken gibt, dann sagen sie, die User dieser Datenbank sollen sich aber auch einloggen können, aber wir können nicht alles in einen Keycloak machen, weil verschiedene Organisationen für verschiedene User-Datenbanken zuständig sind. Home-IDP.
Danke. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Feature, das total im Kommen ist, ne? Weil es letztlich ja auch einen davon befreien kann, im eigenen LDAP irgendwelche Externen mitzupflegen, nur weil die jetzt gerade mal für ein halbes Jahr Zugang zu irgendeinem Dienst kriegen oder so. Wenn die irgendwo in einer Entität arbeiten, die auch ein IDP hat, dann könnte man damit halt Regeln bauen, ohne diese ganzen temporären Konten mit irgendwelchen Rechten im eigenen LDAP zu pflegen oder so.
Der entscheidet zum Beispiel anhand der E-Mail-Adresse.
Es gibt eine Erweiterung, die heißt Home-IDP, die entscheidet dann anhand der E-Mail-Adresse zum Beispiel, zu welchem Identity-Provider man weitergeleitet wird, zu der Login-Seite und kommt zurück und kriegt die Session fertig. Mhm.
Okay, ich glaube, die Zeit ist reif für eine kleine Pause und zum Wechseln. Vielen Dank nochmal, klopft alle nochmal für den tollen Vortrag.
Vielen Dank an euch.